Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch, liebe Borussinnen und Borussen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge der schwarz-gelben Runde. Und ich begrüße ohne Umschweife meinen Gast Thomas Helmer. Hallo Thomas.
Ascha, hallo, grüß dich.
Erstmal muss ich natürlich fragen, wo schwirrst du gerade rum? Die meisten Leute tatsächlich verorten dich noch in München. Das gibt's ja gar nicht.
Nee, ich sitze gerade in Hamburg. Ich bin seit über 20 Jahren, also nachdem ich aufgehört habe, Fußball zu spielen, in Hamburg gegangen und seitdem hier auch ansässig. War allerdings bis vor 2 Tagen noch in Thailand. Also ich habe ein bisschen mit dem Temperaturunterschied zu kämpfen.
War aber ein schöner Urlaub, nehme ich an, ja?
Ja, war super. Alles gut.
Ja, ja. Ich bin noch nie in Thailand gewesen. Du kennst natürlich als Fußballprofi auch die Nummer mit ständig im Flugzeug sitzen und so weiter. Wenn du dann, du bist ja auch nicht gerade irgendwie nur 1,50 groß, ne? Wenn du dann in so einem Flieger sitzt stundenlang, nervt sich dann irgendwann? Möchtest du irgendwann gerne aussteigen oder geht das?
Naja, solche langen Strecken sind schon mittlerweile ein bisschen schwierig, das muss man ehrlicherweise sagen, weil du dann auch doch die, ja, wie soll ich sagen, die Vergangenheit so ein bisschen durchkommt. Du merkst es an den Knien dann so ein bisschen und du möchtest einfach aufstehen und dich bewegen und es ist nicht ganz so einfach. Es geht mir, glaube ich, wie uns allen.
Ja, ja, gut. Also ein bisschen was an Leben haben wir zum Glück ja noch vor uns. Das ist das Gute. Also Hamburg ist es seit 20 Jahren und ich bin ein bisschen überrascht. Ja, du bist ja Ostwestfale. NRW war für dich gar keine Option? Das kann ja gar nicht sein.
Nee, München aber auch nicht. Also von daher kannst du ganz beruhigt sein. Nein,
war es nicht. Nein, da bin ich sehr beruhigt und ich glaube, der ein oder andere, der heute zuhört, auch. Denn es kam natürlich da auch ein paar Fragen zu. Das ist ja ganz klar. Erstmal schön, dass ihr euch wieder beteiligt habt. Und wenn ihr mehr Infos haben wollt zu diesem Thema oder generell zu den Sendungen hier, dann schaut einfach vorbei bei Instagram Schwarz-Gelbe Runde oder abonniert auch unseren YouTube-Kanal. Gar kein Problem. Jetzt wissen die Leute natürlich, du hast über viele Jahre den Doppelpass moderiert, aber vielleicht kannst du mal kurz erzählen, du gehst ja mit diesem Format tatsächlich noch on Tour. Wie sieht das da aus? Wie oft bist du unterwegs? Was sind da denn so die Standorte eigentlich? Das ist ja dann oft so, dass man nicht unbedingt in die großen Orte geht, sondern man tourt dann, ich will nicht sagen übers Dorf, aber man wählt schon gezielt aus, wo man hingeht.
Doch, ist nicht ganz verkehrt, was du gerade sagst. Das ist einfach so. Nennt sich jetzt Doppelpass on Tour, logischerweise. Wir haben letztes Jahr 40 Shows gemacht. Wir machen letzte Saison. Wir sind es an die 30. Also jeden Monat immer so 3 hintereinander. Und machen wir in einem Stück meistens. Wir sind jetzt am 19.01. in Mönchengladbach, am 20. in Dortmund übrigens. Wenn der BVB in London bei Tottenham antreten muss in der Champions League und in Duisburg auch am 21. Aber danach die Woche oder die übernächste Woche ist dann so mit Oven. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist. Ne? Ja, siehst du, da wird schon schwierig. Mörlenbach und Barling sagt dir vielleicht noch was.
Also ja, Barling sagt mir was vom Handball, falls es das Barling im Süden ist. Ja, ja.
Ja, genau. Im Februar sind wir dann da unterwegs. Also das Schöne ist wirklich, nicht nur, dass es wahnsinnig viel Spaß macht auf der Bühne, dass es auch ein bisschen lockerer zugeht vielleicht als im Fernsehen. Man lernt einfach Deutschland wieder kennen, weil man fährt einfach quer durch Deutschland. Und das ist eigentlich echt cool.
Also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass du der Moderator bist. Sitzen da immer die gleichen Kollegen oder Experten?
Nein, es ist eigentlich nur fester Bestandteil sind meine Wenigkeit und Mario Basler. Also wir beide sind eigentlich die Köpfe dieser Veranstaltung und die anderen drei, je nachdem, wo wir auch sind, regional. Wir hatten zuletzt jetzt in Münster zum Beispiel den Trainer von Preußen Münster, dann Alexander Ende. Und da kommt immer jemand dazu, entweder aktuelles oder ehemaliges, der dann irgendeine Verbundenheit zu dem jeweiligen Verein hat oder zu der Region. Ja, und dazu zwei andere. Matze Knob ist oft dabei. Mike Franz, Nils Petersen, das sind so beliebte Gäste.
Ja, gut, kommt vielleicht dann auch immer drauf an, wo ihr gerade on Tour seid, dass die nicht so einen weiten Anreiseweg haben. Aber wer denkt, mit dem Ende deiner Moderation beim Doppelpass bei Sport 1 bist du aus dem Fußball verschwunden? Das ist alles andere als so. Also, du bist schon sehr da dran am Thema.
Ja, ich muss jetzt nicht mehr jeden Samstag nach München und Sonntag wieder zurück. Das hat sich ein bisschen geändert vom Ablauf her. Aber natürlich, ich glaube, aufgrund meiner Vergangenheit und ich sage immer so ganz salopp, naja, ich habe ja auch nichts anderes gelernt. Ne? Ich kenne mich ja nur im Fußball aus. Von daher bleibt man dem Fußball natürlich immer verbunden. Freut sich aber auch auf viele Veranstaltungen, auch ab und zu das eine oder andere prominente Spiel, wo man einfach die alten Kollegen oder die alten Gegenspieler eben wieder trifft. Und da kannst du sicher sein, da gibt es so viele Anekdoten, die ich auch teilweise schon vergessen habe.
Ja, ich hoffe, die eine oder andere wirst du heute auch erzählen. Übrigens, wo du gerade sagst, Kollegen von früher, Da hat jemand eine Frage geschickt und zwar, die nehme ich mal kurz mit rein, weil zu den ganzen Hörerfragen kommen wir dann immer wie gehabt gegen Ende der Sendung. Aber der hat gefragt, weil die 90er-Weltmeister, die treffen sich ja regelmäßig. So, jetzt jährt sich ja der EM-Titel dieses Jahr zum 30. Mal. Gibt's das bei euch auch?
Wir haben uns mit den 96ern auch schon zweimal getroffen. Ich glaube zweimal oder dreimal jetzt, ja. Und versuchen das gerade wieder selbst zu organisieren. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Sommer geplant ist. Ist aber lustig, dass du mich fragst, weil ich mit Betty Vogts heute oder morgen gleich sowieso noch telefonieren wollte. Und dann werde ich mich mal erkundigen, wie der Stand ist. Aber es ist leider so, das sage ich auch ganz bewusst, dass vom DFB sehr, sehr wenig da gemacht wird, genauso wie bei den 90ern. Das muss man schon selbst in die Hand nehmen. Ja, da haben wir Nachholbedarf, finde ich. Das kann man auch in dieser Form ruhig mal sagen. Wenn man andere Nationen sieht, wie sie sich um ihre ehemaligen Nationalspieler auch, ich sag mal, wirklich kümmern, dann ist das bei uns schon ein bisschen stiefmütterlich.
Ich meine, ich bin Jahrgang 80, das heißt, ich bin mit der 90er und 96er Generation logischerweise aufgewachsen und sozialisiert worden. Aber gestern Abend habe ich dann noch den absoluten Kracher Sassuolo gegen Juventus gesehen und ein Freund war bei mir. Und dann sage ich noch, boah, guck dir diese Mannschaft mal an von Juventus. Da ist ja überhaupt gar keine Ikone mehr mit dabei. Also die haben keinen Spieler, wo du hinterher sagst, wenn der mal in 10, 15 Jahren aufhört, das ist eine Legende von Juventus. So. Und ich weiß, wie in Italien diese Stars, die mal Titel gewonnen haben, oder in Italien natürlich auch relativ lange nicht, wie die hofiert werden. Also das fehlt dir, ja? Da fehlt dir das vom DFB, dass da ein bisschen mehr kommt.
Ja, also wir fragen den DFB natürlich immer, wenn wir so eine Veranstaltung haben, dann sagen sie ja, okay, wir gucken mal, was wir machen können. Aber es kommt nicht auf Initiative des DFBs zustande. Und das finde ich schon sehr schade. Und die Italiener ist ein gutes Beispiel, die du angesprochen hast. Wir haben mal vor Jahren ein Spiel gehabt gegen die in Fürth. Und dann hast du gesehen, die kamen einheitlich gekleidet. Die hatten alle dieselben Tasche dabei. Und das war ein ganz anderes Auftreten als unsere Mannschaft. Wir sind einfach kunterbunt angereist. Wir haben mit Glück dann noch unentschieden gespielt. Das war das einzig Gute an der Sache. Aber es war schon, wenn da so ein Pirlo, weißt du, wenn der da so mal kurz, so im, auch im, ich sag mal, im wirklich schönen Trainingsanzug, ne, jetzt gar nicht mal ein normaler Anzug, sondern da ankommt, das macht schon Wirkung. Die sind da reingekommen, die haben schon echt eine Ausstrahlung gehabt, die Jungs. War gut.
Wurde da viel Zeit gespielt?
Was heißt viel Zeit? Nee.
Ja, also.
Das Tempo ist ja ein bisschen langsamer geworden.
Ja, ist wohl wahr. Kann man sich zwischendurch ausruhen. Ja, wenn du jetzt übrigens mal zurückblickst, ich habe ja dann auch noch mal geschaut und mir ein paar Sachen so durchgelesen. Ich selber komme ja aus Solingen. Du bist bei Arminia Bielefeld gefolgt auf die Bergische Eiche. Kanntest du die Bergische Eiche damals schon, als du sein Nachfolger geworden bist? Konntest du einordnen, wer das ist und welche Rolle du da übernimmst? Jetzt bin ich mal sehr gespannt.
Ich muss ja ein bisschen widersprechen. Ganz so war es natürlich nicht.
Ja, habt ihr noch zusammengespielt?
Wen meinst du? Dirk Hupe?
Ja, Dirk Hupe, genau.
Ich habe mit Dirk noch zusammengespielt, ja. Mhm. Ich habe ja ein Jahr erste Liga gespielt, bin in dem Jahr aber noch zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht. Also ich war im Kader, sagen wir mal so, im erweiterten Kader. Habe da meine ersten Schritte gemacht. Es war auch das Jahr, als Arminia noch erste Bundesliga gespielt hat. Dann in der Relegation gegen Saarbrücken sind wir dann leider abgestiegen und Dirk war damals Vorstopper. Ich habe aber, deswegen habe ich gesagt, es ist nicht ganz richtig, ich habe damals noch nicht Innenverteidiger gespielt oder Vorstopper, wie es so hieß, sondern ich habe eigentlich eingekauft fürs offensive Mittelfeld, weil ich in der Landesligamannschaft 20 Tore gemacht habe, aber da konnte ich mich absolut nicht durchsetzen und dann bin ich, weil ich einen linken Fuß habe, immer weiter nach hinten gerutscht im Laufe der Zeit. Weißt du, dann war ich linkes Mittelfeld, linker Verteidiger und dann erst irgendwann Innenverteidiger.
Er ist nicht so schlecht gelaufen, muss man sagen.
Ja, war mir auch egal, auf welcher Position, ehrlich gesagt.
Ja, gut. Also ich meine, wenn man mal überlegt, was dabei rumgekommen ist. Du hast ungefähr so 200 Spiele grob gemacht für den BVB, ungefähr 200 Spiele grob für Bayern München, viele, viele Länderspiele. Also diejenigen, die damals gesagt haben, den Helmer, den stellen wir mal ein bisschen defensiver auf, kann man Dankeschön sagen.
Ja. Alles gut gewesen. Also aus den Möglichkeiten, glaube ich, die ich hatte, habe ich schon aus meiner Sicht sehr viel rausgeholt. Da würde ich dich komplett unterstützen.
Ja, spannend. Wir sprechen natürlich heute logischerweise in dieser Sendung, das wissen alle viel, über Borussia Dortmund. Und dann habe ich irgendwelchen Freunden dann auch mal geschrieben, ja, Thomas Helmer ist der nächste Gast, bevor ich das dann auch öffentlich gemacht habe. Und dann kam zurück, frag doch mal wegen Ozer. Ich sage, ja, aber der hat doch dann gar nicht mehr bei Borussia Dortmund gespielt. Ja? Also als der BVB gegen Ozer dann zweimal diese Spiele hatte, da hat er gar nicht mehr gespielt. Und dann klingelte es bei mir. Ja, dann klingelte es, Wie war das denn damals wirklich? Jetzt kannst du ja drüber reden, offen, ist ja kein Problem. Ja,
mit diesem, was meinst du mit, was meinst du mit wirklich?
Ja, nee,
also. Es gab ja keinen Trick. Es gab ja nur die Idee eines Tricks oder was heißt Tricks. Ich hatte eine festgeschriebene Ablösesumme bei Borussia Dortmund fürs Ausland. 4 Millionen D-Mark, glaube ich, damals war die Ablöse, wenn mich ein Verein dafür. Festgeschriebene Ablösungen kennen wir ja heute, nicht in den Summen mehr, sondern das sind, wären ja Peanuts gewesen. Aber 4 Millionen, aber nur fürs Ausland 4 Millionen D-Mark. Nur fürs Ausland, genau. Und dann gab es die Idee seitens Bayern, ob man mich nicht in Auxerre ein halbes Jahr parken könnte. So muss man sich das vorstellen. Also Auxerre verpflichtet mich, kauft mich raus und nach einem halben Jahr im Winter hätte ich dann zu den Bayern gehen sollen. Aber das war dann so absurd. Ich habe mich von vornherein dann nicht mit wohl gefühlt, die Bayern aber auch nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich erinnere mich daran, es gab dann ein Gespräch in München, im Bogenhausener Hofer, das glaube ich sogar. Oben Riesenzimmer, war Franz Beckenbauer, glaube ich, dabei, Erich Ribbeck, der Trainer damals, Uli Hoeneß, Fritz Scherer, und dann saßen zwei andere Leute am Tisch und die kannte ich nicht. Und dann wurde diese Idee kurz mal wieder diskutiert. Und ich saß auch dabei und dann habe ich gesagt, was soll ich denn in diesem Kaff? Ich habe es wirklich so gesagt. Leider waren die anderen beiden der Präsident des Vereins und der sportliche Leiter. Und die
ja, haben dann auch unglücklich gelaufen.
Ja, die haben dann auch gesagt, jo, schönen Dank. Und damit war das Thema dann auch erledigt. Mhm.
Ja, weil das zog sich damals, glaube ich. Hat nicht sogar Berti Vogts noch gesagt, ich will dieses Theater vor der EM nicht?
Er hat gesagt, für Spieler, deren Vertragssituation nicht eindeutig geklärt ist, nehme ich nicht mit zur EM. Ja.
Mhm,
ja. Hat er mich dann aber trotzdem mitgenommen erstmal, weil, wie du schon sagst, das war ein längerer Akt.
Mhm. Lass uns kurz darüber auch nochmal sprechen. Diese EM finde ich deswegen so spannend, weil da hat ja zum Beispiel die Niederlande noch gespielt mit Rijkaard, mit Gullit, mit Van Basten. Wir haben eben über Ikonen gesprochen. Wer waren denn für dich die Ikonen, als du nach oben aufgeschaut hast und hast gesagt, ich möchte mal vielleicht so spielen wie der oder der? War das dann noch der Kaiser?
Nee, das war jetzt nicht. Nee, vom Spielen her würde ich sagen, war das nicht Franz Beckenbauer und so weiter. Nein. Also mit wem ich immer, mein bester Mitspieler war mit, von allem eigentlich Lothar Matthäus, das muss man ganz klar sagen, mit Lothar. Ja. Lothar war schon. Wahnsinn, also von seiner Dynamik, Physis, von seinem Willen, also der hatte fast alles, muss man ganz ehrlich sagen. Nach schweren Verletzungen immer wieder zurückgekommen, ich habe Lothar da echt bewundert. Rudi Völler war auch jemand, mit Rudi Länderspiel zu machen, egal wo du warst, der ist aus dem Bus gestiegen, haben alle Rudi immer gerufen und so, der hatte so eine Popularität. Also das waren schon so Spieler, wo ich am Anfang da wirklich nach oben geschaut oder zu denen hochgeschaut habe und gesagt habe, was kann ich mir von denen so ein bisschen abgucken oder was kann ich übernehmen und so weiter. Das waren schon eher die beiden, wenn ich die so nennen will.
Warum mir das ganz gut reingepasst hat, halt diese Frage mit Auxerre und wie das damals war. Es gibt ja bei Borussia Dortmund jetzt aktuell auch einen Linksfuß in der Abwehr, der ganz solide Fußball spielen soll, mit Namen Nico Schlotterbeck. Und damals, als du dann gesagt hast, ich möchte zum FC Bayern gehen, war natürlich die Rivalität zwischen den beiden Vereinen nicht so groß. Aber ihr seid in dem Moment deutscher Vizemeister geworden. Und viele haben gesagt, okay, wenn die Mannschaft jetzt zusammenbleibt, dann hat man auch gute Chancen, mal wieder einen Titel zu gewinnen. Es war ja gerade diese Phase des Aufschwungs, erste Saison unter Ottmar Hitzfeld und so weiter. Warum hast du damals gesagt, ich will zum FC Bayern? Weil es einfach der größte Verein war? Weil es darum ging, dass du mehr Titel gewinnen konntest? Lassen wir das Geld mal ganz außen vor, denn es ist ja klar, dass du damals bei den Bayern mehr verdient hast als beim BVB. Aber was waren die anderen Argumente, warum du für dich gesagt hast, ich will das machen?
Ja, siehst du, das ist diese Wahrnehmung, die natürlich immer außen entsteht. Wenn du den Verein verlässt, wo du groß geworden bist oder wo ich auch groß geworden bin, dass du unbedingt weg wolltest, das stimmt überhaupt nicht. Das versuche ich seit Jahren immer wieder zu betonen. Es war so, ich habe ja eine herausragende Position bei Borussia gehabt zu dem Zeitpunkt. Ich war sogar schon Vizekapitän. Also es gab jetzt keine, ich bin Nationalspieler geworden, es gab jetzt keine großen Gründe zu wechseln. Zumal ich sowieso jemand war, der eher gesagt hat, oh, von Dortmund nach München, das ist mir zu weit, ne? Das mache ich nicht. Ne? Also ins Ausland bin ich ja auch nur am Schluss gegangen, weil es keine anderen Möglichkeiten mehr gab. Also das ist nicht so ganz richtig. Und in der Zeit, als du hast es gerade angesprochen, wir hätten ja Meister werden können, das war ja auch ganz knapp am Schluss, gab es dann auch immer mehr, es wurde immer mehr Druck innerhalb des Vereins auf mich aufgebaut und das nach außen auch geschürt. Und ich weiß noch, dass ich mir zu Ottmar Hitzfeld mal in die Kabine gegangen bin, sage ich, habe ich gesagt, Trainer, können Sie mal bitte dafür sorgen, dass das mal aufhört? Können Sie mal mit den Verantwortlichen reden, dass Sie da dauernd irgendwas behaupten? Ich wollte unbedingt zu den Bayern und so weiter und so fort. Wir spielen um die Meisterschaft. Das ist doch viel, viel wichtiger als was mit mir jetzt im Moment passiert. Und dann hat Ottmar Hitzfeld damals ganz klar zu mir gesagt, nee, das ist deine Sache, da musst du durch, sieh zu, wie du damit klarkommst. Meine damalige Frau war Dortmunderin, ist in Dortmund geboren. Hm. Die war bei Gesprächen dabei. Michael Mayer war sogar bei uns zu Hause zum Abendbrot mal eingeladen. Wir haben darüber über die ganze Situation geredet. Der ist rausgegangen und meine Frau hat damals gesagt, weißt du was, die wollen dich nicht mehr, wir gehen. Und die wäre normalerweise nie aus Dortmund weggegangen. Und das war das klare Zeichen, dass der BVB nicht, wie sie es immer behauptet haben, alles daran gesetzt haben, mich auch irgendwie in Dortmund zu halten. Und deswegen ist das nicht so ganz richtig, die Geschichte, die da draußen kursiert. Und die Bayern haben natürlich gesagt, und andererseits, das muss man auch sagen, ist es immer ein was, oder ist es, glaube ich, immer noch heute ein Kompliment, wenn der FC Bayern dich haben will. Das darfst du auch nicht vergessen. Dann hast du gut gespielt, dann hast du nur über Jahre auch, nicht nur über 3-4 Spiele wie heutzutage, Leistungen gezeigt. Und das war die andere Seite natürlich. Ich habe mich ja nicht verschlechtert oder sonst was, aber letztendlich war das der ausschlaggebende Grund mit, dass Borussia mir auch das Gefühl gegeben hat am Schluss, nee, oder wir lassen dich da ein bisschen im Regen stehen in der Situation, weil ich war mir auch nicht sicher, was ich machen sollte.
Ja, das ist ja schon sehr spannend, dass du das so sagst. Hast du jemals so offen darüber gesprochen in der Vergangenheit? Habe ich gar nicht so wahrgenommen.
Ja, ich habe es mal versucht, natürlich dann, wenn du dann wechselst, da war so viel Theater, ich hatte in München dann auch erstmal gleich die Situation, da hieß es, teuerste Spieler damals, der innerhalb der Bundesliga gewechselt hat, ich hatte einen schweren Rucksack da zu tragen in München, ich habe nach einem halben Jahr auch gedacht, ich schaffe das in München gar nicht, obwohl wir immer gewonnen haben, hieß es immer, ja, der Helmer ist nicht gut genug und der spielt nicht gut und der muss weg und so weiter und so fort, also ich hatte mit vielen Situation, viele werden aus Dortmund sich sagen, ja, hast du auch selbst eingebrockt. Ja, stimmt zum Teil auch, aber letztendlich, wie ich es gerade geschildert habe, auch nicht ganz freiwillig. Also es war schon eine schwere Zeit und ich glaube, dann ist das irgendwann, weil es immer weiterging und der Fußball ja auch sehr, sehr schnell ist, Gott sei Dank, sehr schnelllebig, war es dann erstmal kein großes Thema mehr.
Wenn du dich jetzt versetzt in die Lage von Nico Schlotterbeck und ich meine, du kannst das ja beurteilen, der hat noch einen Vertrag, der ein Jahr läuft bis 2027, der ist auch Vizekapitän von Borussia Dortmund. Die Leute sagen, ja, der kann hier zu Legende werden. Ist das ein Narrativ, dieses zu Legende werden, was eigentlich völlig irrelevant ist für einen Spieler?
Das ist, glaube ich, von Spieler zu Spieler völlig unterschiedlich. Das kann man nicht pauschal einfach so sagen. Natürlich sagt der eine oder andere, was kann ich mir dafür kaufen, wenn ich nachher eine Legende bin. Muss mal gucken, abwägen, was er hat, was hat er jetzt, was kann er noch erreichen. Ich glaube, dass bei Nico ist es natürlich die Situation auch, wenn ich mir die Nationalmannschaft anschaue, das muss ja für ihn auch ein erklärtes Ziel sein, da mal ein fester Bestandteil zu werden. Ne? Aus meiner Sicht ist er das noch nicht. Oder ist natürlich auf dem Weg dahin und er hat alle Veranlagungen, zumal er auch Linksfuß ist. Da hat er einen riesen Vorteil, das war bei mir genauso, das sehe ich so. Andererseits muss er auch gucken, und das finde ich auch richtig, wie ist die Perspektive beim BVB, ne? auf Jahre. Und die ist natürlich, wenn man im Moment nach München zum Beispiel guckt oder ins Ausland zu internationalen Vereinen, sicherlich viel, viel größer. Ich glaube nicht, dass es immer so ist, wie es geschildert oder wie es dann immer kommuniziert wird, ja, es geht dann ums Geld, der verdient dann noch mehr und so weiter und so fort. Also das war zu unserer Zeit sicherlich schon wichtigerer Bestandteil als heute. Ich glaube, die Jungs verdienen alle so gut. Da wird Nico auch keine Probleme haben.
Nein, das glaube ich auch nicht. Natürlich sind das dann vielleicht nochmal andere Sphären, aber finde ich interessant, was du sagst mit der Nationalmannschaft. Also für mich ist er gefühlt ja eigentlich gesetzt wegen seines Spielaufbaus, weil das, glaube ich, wichtig ist. Das kann er meines Erachtens besser als die anderen Innenverteidiger, die Julian Nagelsmann zur Verfügung hat. Aber du siehst da noch Schlotterbeck nicht so etabliert.
Doch, ich sehe ihn insofern etabliert, das hat Julian ja auch gesagt, wenn er wieder dabei ist, also als er aus der Verletzung zurückkam, war er auch gleich wieder dabei. Und das ist natürlich die Wertschätzung, die ihm entgegenbringt, aber ich finde, ich sag mal, ihm fehlen noch die Spiele, wo man sagt, wow, das war das Spiel von in der Nationalmannschaft, das wurde gemerkt, ne? Von Nico, ne? Weißt du, was ich meine? Da haben halt Rüdiger und Haar schon mehr gespielt einfach. Das ist was ich damit sagen wollte. Ich wollte nicht sagen, dass er schlechter ist, im Gegenteil. Ich würde ihn auch einbauen und auf jeden Fall auf ihn setzen. Das ist ganz, ganz klar. Weil er hat sich wahnsinnig entwickelt. Ich habe schon vor Jahren ihn irgendwann gesagt, ich glaube, dass er ein richtig guter oder beziehungsweise sehr, sehr guter Innenverteidiger und Spieler werden kann, und das auf dem Weg dahin ist er. Am Anfang war er noch sehr fehlerbehaftet, aber das gehört einfach dazu zu einer Entwicklung. Und ich glaube, so wie sie bei ihm verläuft im Moment, ja, spricht alles dafür.
Man hat so den Eindruck, dass er sich in Richtung seines Zenits gerade entwickelt. Oder siehst du das anders?
Ja, Zenit ist immer...
Also auf dem könnte er vielleicht 2-3 Jahre bleiben, nicht falsch verstehen. Ne? Er ist ja noch in einem sehr, sehr guten Alter. Also das muss man ja sagen, er ist Mitte 20.
Ja, ich wollte gerade sagen, es hört sich mal so an, so weißt du, jetzt macht er ein Jahr und dann ist vorbei.
Nein, um Gottes Willen, sowas nicht gemeint. Nee.
Nein, ja, aber da kommt natürlich auch dazu, dass er eben diese vielen, weißt du, Nationalmannschaft, die vielen internationalen Spiele in der Champions League und so weiter hat, die reifen, die lassen dich einfach reifen, die prägen dich auch. Und da gibt es auch viele Situationen, die sowohl Niederlagen als auch Siege, mit denen du dann einfach als Persönlichkeit und Erfahrung einfach auch da dazulernst, und was dir dann noch hilft, diesen Zenit nicht nur zu erreichen, sondern eben auch zu halten.
Was glaubst du, wie geht diese Nummer aus mit Nico Schlotterbeck? Was sagt dir so dein Gefühl?
Mein Gefühl ist, da ihm alle Türen offen stehen, dass ich glaube nicht, dass er in Dortmund bleibt. So leid mir das tut für alle BVB-Fans.
Was macht dich da, ich will nicht sagen so sicher, aber was gibt dir dieses Gefühl?
Ich kann das ja von außen betrachten, aber ich glaube, dass ich glaube, dass Nico auch vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden ist im Moment, was die Entwicklung von Borussia angeht. Ne?
Ist ja, würde ich mal jetzt behaupten, wenn man hier ein bisschen kritischer drauf schaut, durchaus nachvollziehbar. Weil manchmal wirkt es dann schon, ich will nicht sagen ambitionslos, das ist mir dann vielleicht auch zu hart. Aber du sagst schon so, ja, vielleicht doch.
Nein, ambitionslos. Nein, eben nicht. Nein, ich wollte dir widersprechen.
Ah, ja.
Nein, so negativ würde ich es jetzt nicht sehen. Nein. Aber immer wieder so, wie soll ich sagen, jetzt wieder, man hat das Gefühl, es gab jetzt wieder so einen Rückschritt, ne? Nach den vielen guten Jahren auch, fand ich. Und ich habe es jetzt zuletzt gesehen, auch ich war beim Champions League-Endspiel da in Wembley und so weiter. Da haben ja nur so Nuancen gefehlt im Prinzip. Ich glaube, wenn BVB und wir haben alle mitgelitten da, wenn wir da in Führung gehen, sage ich mal, ne, dann das ist halt das, was dann damals gefehlt hat. Da war man schon nah dran. Und ich habe mein Eindruck war jetzt, danach ist jetzt wieder so eine kleine Delle erstmal gekommen. Damit Nuri auch, und jetzt fängt Nico das langsam wieder auf. Trotzdem habe ich im Moment nicht das Gefühl, dass sie zum Beispiel auch die Bayern irgendwie in irgendeiner Form denen gefährlich werden können.
Ist Stagnation vielleicht das richtige Wort?
Ja, es ist aber auch nicht ganz immer so einfach natürlich, ne? Weil die auch immer gute Spieler oder sehr, sehr gute Spieler geholt haben, ausgebildet haben, dann musst du die wieder verkaufen. Aber auch hier vielleicht, was du eben angesprochen hast, Nico ist sicherlich ein Gesicht jetzt der Mannschaft. Vielleicht Kobel noch, dann wird es aber auch schon immer dünner. Ne? Das ist ein Problem vieler Mannschaften übrigens, nicht nur von Borussia Dortmund und nicht nur von der Borussia, glaube ich, aber da fehlt mir auch so der eine oder andere vielleicht noch, der ja prägend ist und es wieder in die andere Richtung gehen würde, also in die positive Richtung gehen würde.
Also siehst du Gesichter wie Emre Can und Julian Brandt nicht als prägend, weil das ist ja hier in Dortmund eine große Diskussion. Jetzt heißt es ja, die Verträge, also da geht es in Richtung Verlängerung, weil ich habe ja bewusst das Wort Stagnation in den Mund genommen. Ja. Für mich, bei Brandt würde ich noch überlegen, Emre Can sehe ich generell deutlich kritischer. Ich tue mich schwer damit, zu sagen, okay, man verlängert dann doch jetzt nochmal die Verträge, weil irgendwann musst du den Cut machen. Jetzt hast du ja die Gelegenheit, weil die Verträge auslaufen. Da wird ja keiner hinterher sagen, um Gottes Willen, warum konnten sie die Verträge nicht verlängern oder warum haben sie es nicht gemacht?
Ja, aber bei den beiden ist es auch ein bisschen schade, finde ich, weil das hätten eigentlich oder sollten eigentlich so Figuren sein, wie wir gerade gesucht haben, weißt du, über die wir gerade gesprochen haben. Ne? Julian jetzt auch mittlerweile, also von seinen fußballerischen Fähigkeiten ja, steht das ja außer Frage. Jetzt läuft sie da ein bisschen besser, dann läuft sie da ein bisschen schlechter. Ich wünsche mir da einfach auch mehr von ihm. Ich habe da auch mehr Erwartungen gehabt. Bei Emre ist es ja wahrscheinlich ähnlich in seiner Position als Kapitän. Jetzt den Cut zu machen, ist die Frage der Alternativen, glaube ich, einfach. Ne? Deswegen ist der BVB, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig, weil es heutzutage nicht mehr so einfach ist, weißt du, überhaupt sehr, sehr gute Spieler zu bekommen, die auch vielleicht verstehen, wie es bei Borussia läuft und die eben dann dementsprechend auch ins Budget passen.
Was heißt denn aus deiner Sicht, wie es bei Borussia läuft? Was bedeutet das konkret?
Naja, der Anspruch, glaube ich ja, also der Anspruch, Champions League zu spielen, ist ja sowieso, muss ja jedes Jahr eigentlich da sein bei BVB. Und das muss ich als Spieler ja auch verinnerlichen. Und da muss ich auch die Bereitschaft dazu haben. Das ist immer nicht so einfach, wenn man zu einem neuen Verein kommt, immer sich entwickeln zu können, zu wollen. So viel Zeit wird einem manchmal auch nicht gegeben. Und wenn man teuer ist, dann muss man auch gleich funktionieren. Also ich glaube, als Spieler muss ich nur sagen, kann ich jedem nur empfehlen, zum BVB zu gehen. Wenn du auf die Süd zuläufst, allein beim Warmmachen, brauchst du eigentlich keine Motivation mehr. Da kann der Trainer dir erzählen, was du willst. Aber das muss man, glaube ich, mal erleben. Das muss man auch dann wirklich, ja, diese DNA ist immer so ein blödes Wort, ne, finde ich, ne? Aber die entwickelst du dann, wenn du länger beim BVB spielst. Deswegen sollten Emre Can und Julian, die wissen das schon. Vielleicht brauchen die aber auch wieder, oder vielleicht braucht man auch wieder mehr internen Konkurrenzkampf. Das ist ja manchmal auch ganz gut, weißt du, um die Leistung wieder nach oben zu pushen. Das ist heutzutage, habe ich immer das Gefühl, durch diese ganze Rotation, durch alles, ja, wir müssen Belastungssteuerung, wir müssen hier und da aufpassen, manchmal auch nicht mehr so gegeben, weil jeder weiß, er kommt zu seinen Einsätzen. Manchmal auch egal, wie gut oder wie schlecht er spielt.
Du hast aber ja unter dem Erfinder der Rotation gespielt, unter Ottmar Hitzfeld, ne? War das damals einfach eine andere Nummer?
Ja, fand ich auch grausam. Ottmar hat zu mir gesagt, Pickel, Thomas, du spielst am Mittwoch in der Champions League, aber am Samstag in der Bundesliga nicht oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr. Nee, habe ich gesagt, Trainer, da vertun Sie sich. Ich bin Kapitän, ich spiele immer. Er sagt dann, nee, das verändern wir jetzt.
War schwer zu akzeptieren, nehme ich an, ne? Also sich da Gedanken darüber zu machen, warum das so ist.
Ja, es war erstmal ungewohnt total, aber auch schwer zu akzeptieren, hast du vollkommen recht, weil man sich ja das erarbeitet hat durch gute Spiele, dass man eben, ne, Stammspieler ist, dass man wieder von Anfang an aufläuft. Und das Umdenken, das hat zwar Sinn gemacht aufgrund der vielen Spiele, wobei ich habe immer lieber gespielt, ich habe eh nicht gerne trainiert, deswegen habe ich das immer nicht so richtig eingesehen.
Die andere große Diskussion ist ja hier, es gibt keinen Einbau von Talenten aktuell unter Niko Kovac. Kempel ist dann jetzt nach Hoffenheim sozusagen verkauft worden. Ich meine, den können sie zurückholen. Okay, bei Duran Will gibt es Diskussionen. Ja, okay, Pascal Groß ist jetzt alles andere als ein Talent, aber den hat man auch abgegeben. Jetzt könnte man ja meinen, Konkurrenzkampf entsteht auch dadurch, dass junge, hungrige Spieler nach oben kommen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier den etablierten Stammspieler, der Anfang 30 ist, den würde ich gerne verdrängen. Fehlt dir das auch beim BVB? Ich meine, du kennst jetzt Niko Kovac nicht als Mitspieler, habt euch sozusagen bei den Bayern knapp verpasst, aber du hast ihn ja auch als Gegenspieler wahrgenommen und hast bestimmt auch schon mal die Gelegenheit, mit ihm persönlich zu sprechen. Aber ist das einfach realistisch unter ihm, dass so junge, hungrige Spieler eingebaut werden?
Also ich glaube, als Niko gekommen ist, war es... Da war es genau richtig, was er gemacht hat, ja. Da hat die Mannschaft, die war auch nicht körperlich im besten Zustand und so weiter. Und das hat Niko sicherlich geschafft. Er hat sie ans Laufen gebracht wieder. Er hat die nötigen Punkte dadurch eingefahren, durch seine Spielweise, durch seine Art. Aber ich würde dir nicht widersprechen. Natürlich setzt er sehr auf Erfahrung, um es mal so positiv zu formulieren. Und der eine oder junge Spieler fällt da einfach durchs Rost. Das muss man wissen, wenn man Niko, glaube ich, als Trainer holt. Ich glaube nicht, dass er der totale Entwickler da ist von jungen Spielern. Und dann muss man das auch in Kauf nehmen. Und ich glaube, bis hierhin oder bis zum heutigen Stand hat er eben abgeliefert, Niko, mit den Ergebnissen. Und von daher ist diese Kritik in Anführungsstrichen, wenn es überhaupt Kritik ist, bisher auch nicht so durchgedrungen, weil er mit den Maßnahmen, die er gemacht hat, die haben ja fast alle funktioniert. Aber natürlich... eigentlich sollte das mit der Weg von Borussia auch sein. Da haben wir wieder das alte Problem, wie bei vielen Vereinen, finde ich auch, dass eben du die Talente auch nirgendwo anders spielen lassen kannst. Damit meine ich jetzt nicht, will ich die zweite Mannschaft gar nicht schlecht machen oder die U23 oder was das ist, aber das ist bei vielen Vereinen so, dass sie dann natürlich keine Möglichkeit haben, sich auf dem Niveau vielleicht zu bewegen, wo sie mal hinkommen sollen, und deswegen muss man sie dann eben verleihen. Und das ist natürlich für Borussia nicht unbedingt gut. Bei den Bayern ist es immer noch eine andere Sache, finde ich. Bei Lennart Kahr siehst du ja jetzt, das funktioniert. Ich frage mich trotzdem natürlich, wenn Woltemar, der Wirtz und wie sie alle heißen gekommen wären, ob das dann auch funktionieren würde. Das ist sicherlich, oder er ist eben das Ausnahmetalent. Ja, das ist dann eins von mehreren hundert, die es dann mal schafft, weil er einfach so herausragende Fähigkeiten hat.
Ja, das ist ja dann sowieso eine Diskussion, da drehen wir uns ein bisschen im Kreis. Man könnte natürlich sagen, wenn das Talent so herausragend ist, dann setzt sich das Talent sowieso immer durch. Auf der anderen Seite muss es auch die Gelegenheit bekommen. Musiala war ja auch verletzt. Das war ja dann auch ein Punkt, warum Lennart Kahl überhaupt Spielzeit bekommen hat. Also es ist schon relativ schwierig. Erfahrung hast du gerade angesprochen. Ja, das ist etwas, das ist für Niko Kovac sehr wichtig. Und bei der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich dann auch nochmal witzigerweise den WM-Kader 98 gesehen, wo du auch noch mit dabei gewesen bist. Und habe gedacht, meine Güte, also vielleicht hat es auch deswegen nicht funktioniert, weil gefühlt waren, ich sag mal, locker zwei Drittel der Mannschaft Anfang, Mitte 30. Ja? Also Erfahrung ist extrem wichtig auf dem allerhöchsten Niveau, aber es funktioniert nicht grundsätzlich immer.
Nee, also da hast du jetzt nett umschrieben damals, 98 Erfahrung. Wir waren einfach zu alt, ganz einfach. Das ist so, das ist ein Fakt, würde ich heute voll unterstreichen, ja. Ja, deswegen, natürlich, das macht die Mischung aus, logischerweise, das ist doch ganz klar. Als älterer Spieler denkst du ja dann auch, naja gut, da kommt jetzt ein Junger, weil der ist vielleicht noch ein bisschen schneller als ich und der erholt sich vielleicht schneller, aber der hat natürlich nicht die Erfahrung, die ich habe. Also du redest dir das natürlich auch immer ein bisschen schön. Also von daher, komplett richtig, was du sagst, nur Erfahrung und nur zu alt nützt ja heutzutage sowieso nichts. Zu unserer Zeit hätte es vielleicht noch eher funktioniert, aber heute, wie das Spiel angelegt ist, mit der Schnelligkeit, mit der Physis, die die Jungs haben, wäre das nicht mehr möglich aus meiner Sicht.
Wo du gerade sagst, es ist dann auch schwer und man redet sich das dann vielleicht als älterer Spieler schön, als du dann damals von den Bayern weggegangen bist. Ist dir das auch schwer gefallen zu akzeptieren, dass deine Zeit dann irgendwie zu Ende war?
Ja, aber das war genau der Satz, den Ottmar Hitzfeld im Winter 98 zu mir schon gesagt hat. Er hat ja gesagt, Thomas, verlängere deinen Vertrag nicht. Nicht, weil du schlechter bist, nur die anderen sind jünger. So. Dann denkst du, okay, dann glaubst du ja auch noch, nee, du bist gar nicht schlechter und so weiter und so fort. Er hat gesagt, du kannst hierbleiben, du bleibst Kapitän, du spielst nicht mehr so oft, wenn du spielst, bist du aber Kapitän, kannst du dir aussuchen, bis zum Sommer ja oder nein. So, das war offene Worte von Ottmar, muss ich sagen, ganz fair. Aber war natürlich für mich auch völlig neu und ungewohnt. Hatte ich in meiner ganzen Karriere nicht, logischerweise. Und dann denkst du natürlich schon darüber nach und überlegst, nee, Moment. Dann guckst du auch im Training anders hin, denkst, nee, also ich sag mal als Beispiel der Sammy Kufur, ja, der hat jetzt einen ins Leere gegrätscht oder so. Das hätte ich ja nicht gemacht. Und also man wird dann schon so ein bisschen empfindlicher, logischerweise sowieso. Und du merkst ja, ja, jetzt könnte es doch ein bisschen dünner werden. Und das, wenn du das vorher nicht kannst, musst du dich da erst mal mit beschäftigen und auch in Anführungsstrichen irgendwann leider auch mit anfreunden.
Mhm. Ja, ich glaube, das ist für die meisten Profisportler nicht so einfach, ne? Irgendwann dann den richtigen Punkt auch zu finden und zu sagen, okay, ich meine, siehst du jetzt beim Tennis, Djokovic spielt immer noch, der ist immer noch, ich weiß nicht, Top 5, ja, locker, aber es gibt halt zwei ganz, ganz junge, die kann er einfach nicht mehr schlagen, weil sie eben viel, viel jünger sind und viel, viel mehr Energie haben. Lass uns nochmal zurückkehren, natürlich zur Aktualität, wenn du jetzt diese Hinrunde bewertest, also ist noch nicht ganz zu Ende, aber jetzt diese 15 Spiele, die Borussia Dortmund hatte, jetzt ist es ja übermorgen so, der BVB spielt in Frankfurt. Das ist alles andere als leicht. Da haben sie im Pokal sich auch sehr schwer getan und nur im Elfmeterschießen gewonnen. Ja, das war schon sehr solide. Also ich meine, die Kritik ist trotzdem groß, weil alle schönen Fußball sehen wollen. Aber wenn wir auf die nackten Zahlen schauen, seit Jahren ist Borussia Dortmund nicht mehr so souverän in den Winter gegangen.
Finde ich auch. Also die Ergebnisse, da gibt es gar nicht so viel zu meckern. Das muss man ganz klar sagen. Und ich meine, vergessen wir die Champions League, ne? Da sieht's ja auch gut aus. Also jetzt kommen natürlich zwei Hammerspiele noch, ne? Aber bis dahin haben sie eigentlich alle Punkte gesammelt, die sie fast sammeln konnten. Vielleicht sogar im ersten Spiel war es Juventus, ne? Glaube ich, ne? Da haben sie sogar verschenkt im Grunde. Also da kann man eigentlich nicht groß meckern. Ne? Die Dominanz der Bayern, die müssen wir mal weglassen. Man muss vielleicht sonst die Tabelle sich mal anschauen. Und da hat der BVB ja eigentlich abgeliefert, finde ich, von den Ergebnissen her.
Ja, sie haben nur gegen Bayern München verloren. Das ist der Fakt. Klar, das Pokal aus in einem Heimspiel ist immer sehr ärgerlich. Aber wenn du zweimal in drei Tagen gegen Bayer Leverkusen spielst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du eins der beiden Spiele verlierst, jetzt auch nicht gerade gering. Muss man da auch immer sehen. Und es war sogar noch eine gute Leistung an dem Tag. Also, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, ja, du sagst generell bei Borussia Dortmund, läuft vieles gut unter Niko Kovac. Aber wenn ich das eben so richtig rausgehört habe, du erwartest jetzt auch irgendwann einen nächsten Schritt? Oder traust du das, weil er halt dieser Art Trainer nicht ist, Niko Kovac gar nicht so richtig zu? Und das will ich nicht zu negativ verstanden wissen, sondern...
Also ich finde ja, ich finde Nico vom Typen her echt gut, weil ich er wirklich auch so jemand ist, wie früher auf dem Platz auch, Mentalität natürlich auch. Das ist ja in Dortmund so ein Unwort geworden, meine Zeit lang. Ich finde, er verkörpert das auf jeden Fall und das ist auch wieder da aus meiner Sicht. Sonst hätten sie auch diese engen Spiele nicht gewonnen, nicht immer schön gespielt, aber das haben wir früher auch gehabt. Also daran würde ich das gar nicht hochhängen, sondern ich glaube, dass Nico aus dem muss ja mal sehen, was er da vorgefunden. Er kam in einer Situation, die sehr, sehr schwierig war. Ich finde, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da gibt es überhaupt kein Wenn und Aber. Und ja, jetzt ist natürlich Frage, wie wird die Mannschaft weiterentwickelt? Was kann er dazu beitragen? Und da muss er sicherlich, ich glaube, er könnte in der einen oder anderen Situation ruhig, weil er jetzt ja auch wirklich abgeliefert hat, fast selbstbewusst genug ist er, aber auch, vielleicht stellt er auch die eine oder andere Forderung an die Verantwortlichen, um die Entwicklung der Mannschaft einfach noch ein bisschen ja, weiter nach oben wieder zu treiben, logischerweise.
Wäre ja dann blöd, wenn eine wichtige Säule in der Abwehr geht, weil Nico Schlotterbeck ist nicht generell nur ein guter Abwehrspieler, sondern er ist auch jemand, der das Spiel nach vorne beim BVB ganz entscheidend mitprägt, weil wenn ich zum Beispiel an seine Diagonalpässe denke, auch an seine vertikalen Pässe, das ist ja schon eine enorme Qualität und das Spiel von hinten raus läuft eigentlich immer über ihn.
Ja, stimmt. Ja, hast du recht, er spielt einen sehr guten Diagonalpass. Ja, was soll ich sagen? Wenn ich das aber 10-mal gesehen habe als Gegner, müsste ich es eigentlich auch langsam wissen, dass er den spielt. Aber gut, er spielt sie super. Nein. Also, er ist jetzt keiner, der sich beim Spielaufbau überhaupt nicht beteiligt. Im Gegenteil, sie suchen auch ihn auch immer. Er ist schon ein Fixpunkt, das muss man ganz klar sagen. Ich musste so lachen beim Spiel gegen die Bayern. Also lachen, das meine ich wirklich positiv. Wenn du dich daran erinnerst, was ist den meisten Fans bei diesem Spiel in Erinnerung geblieben? Ich sage es dir, das waren die beiden Grätschen von Nico und die von Harry Kane.
Mhm.
Und daran siehst du, erstmal wird kaum noch gegrätscht und die beiden können es auch wirklich. Es war ein ganz sauberes Tackling und so weiter und so fort und das hat jeden begeistert. Und ich glaube, da hat Nico auch gezeigt, wie er ist auch ein eleganter Spieler. Ne? Sieht gut aus bei ihm, er kann auch ablaufen, also er bringt eigentlich wirklich alles mit. Ja, was sind Abwehrspieler heute sagen, moderne Abwehrspieler einfach klar.
Ja, mir geht es natürlich dann auch insgesamt um das Gesamtpaket, was er bringt und wie wichtig er für dieses spielerische Konstrukt von Niko Kovac ist, weil das dann zu ersetzen, weil du sagst ja, vielleicht stellt er jetzt mal Forderungen an die Verantwortlichen, weil die erste Forderung müsste ja sein, hey, das ist mein wichtigster Feldspieler, verlängert erstmal mit dem den Vertrag, damit der hier bleibt und dann können wir gucken, wie wir es uns drumherum aufbauen.
Klar. Also ich glaube ja auch, dass das sicherlich das interne Ziel sein wird. Das wissen sie alle, sie wissen auch, wie schwer es ist mit Nico. Und du musst natürlich auch eine Lösung B haben, ne? Oder einen Plan B und C logischerweise. Ne? Und du kannst auch nicht alles nur auf einen Spieler fokussieren. Du musst natürlich sehen drumherum, dass du ja auch gut aufgestellt bist. Es nützt ja nichts, wenn Nico nur alleine das Ganze alles machen muss und du alles auf seine Schultern verlegst. Das geht natürlich auch nicht. Also es muss schon auf mehrere Schultern verteilt sein. Das war immer so. Ich glaube auch heute, wenn das auch viele vielleicht, wenn ich immer höre, flache Hierarchien und so weiter, es muss immer ein Gerüst in der Mannschaft geben. Davon bin ich überzeugt, sonst funktioniert eine Mannschaft nicht.
Ja, und da habe ich irgendwie so das Gefühl, es gibt mit Kobel und Schlotterbeck halt diese Spitze bei Borussia Dortmund und ja, die ein oder andere Spitze mehr täte nicht schlecht, sagen wir es mal so.
Ja, Metscher hat sich gut entwickelt jetzt, muss ich auch sagen. Also dem traue ich auch da einiges zu, ne? Gerade auf der wichtigen Position, auch davor. Aber dann hast du natürlich recht, dann wird's schon wieder ein bisschen dünner, ne? Nach vorne hin.
Ja, gefühlt ja ein Problem, was alle Top-Verfolger, wenn wir jetzt irgendwie Leverkusen, Leipzig, Frankfurt, Stuttgart mit reinnehmen, von Bayern München sowieso haben. Ja, es ist jetzt kein BVB-exklusives Problem. Damals war halt insbesondere in den 90ern die Dominanz der Bayern ja alles andere als so extrem, wie das heute der Fall ist. Ne? Also es gab ganz viele unterschiedliche Meister, Kaiserslautern, Stuttgart, Bremen, der BVB und so weiter. Langweilt dich die Fußball-Bundesliga dann manchmal auch ein bisschen?
Nee, mich langweilt sie nicht. Nee. Also ich glaube, ich bin auch ab und zu ja auch hier gerade in Hamburg in den Stadien unterwegs und so weiter. Ich meine, wenn du allein die Begeisterung, also das muss man wirklich mal sagen, die Fans siehst, auch gerade beim HSV hier oder auch auf St. Pauli am Millerntor, also das ist schon beeindruckend. BVB habe ich auch in Frankfurt beim Pokalspiel, war ich die Frankfurter, also Dortmund-Fans brauchen wir sowieso nicht drüber reden. In Köln ist was los. Also da kommen, also das ist schon eine geile Liga, finde ich. Ne? Also da gibt's gar nichts. Deswegen langweilt mich das nicht. Ne? Natürlich wünschen wir uns alle mal, dass die Bayern auch mal ja, eine Schwäche zeigen. Andererseits finde ich, ob man jetzt Bayern-Fan ist oder nicht, ich höre ja auch von anderen Fans, die bewundern einfach im Moment, was da abgeliefert wird. Das muss man einfach auch mal so sehen. Das ist ja auch eine, das ist ja fast Weltklasse, was sie da machen. Und mit dem Trainer, den sie angeblich nicht wollten oder der jetzt nicht erstmal auf der Liste war, der macht das ja sensationell. Ich finde, er kommt fast immer noch so, er kommt erstmal bescheiden rüber, aber manchmal ist auch das Lob für ihn fast zu bescheiden, weil wenn man weiß, und ich war bei Bayern 7 Jahre, dann was da so intern auch gefordert wird und von außen und innen für Druck entsteht und wie er das locker, scheinbar locker und souverän meistert, das ist à la Bonheur.
Ja, absolut. Du hast gerade gesagt, bei Bayern der Druck auch von innen. Wie ist denn der Druck von innen? Wie wirkt sich das auf einen Spieler aus? Und ist das vielleicht genau der Unterschied zu allen anderen Bundesligisten?
Das weiß ich nicht, wie es in anderen Bundesligisten natürlich so funktioniert, aber der ist natürlich da. Der war, also zu meiner Zeit habe ich das so empfunden, wenn du da Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß hast, die selbst ja nun auch einiges erreicht haben, logischerweise. Ja, und die dir mal was sagen, das hat natürlich schon ein gewisses Gewicht. Ich glaube, das kannst du dir auch vorstellen, ne? Wenn die zu dir mal sagen, was ist los mit dir, hast du private Probleme und so weiter und so, warum spielst du so schlecht? Also dann hat das schon andere Auswirkungen, als wenn es vielleicht irgendjemand anders hat.
Ja, dazu nochmal vielleicht kurz hier, hier stehen auch auf meiner Liste die Trainer, mit denen du gearbeitet hast. Hitzfeld haben wir schon angesprochen, ja. Du hast jetzt gerade auch den Namen Franz Beckenbauer im Mund genommen, auch wenn das nur kurz war. Ja. Otto Rehhagel war einer deiner Trainer, Berti Vogts war einer deiner Trainer. Wer hat dich denn am meisten geprägt, von welchem Trainer hast du am meisten mitgenommen? Ist es dann Hitzfeld gewesen, weil du vielleicht auch am längsten unter ihm gearbeitet hast?
Nee, unter Ottmar habe ich ja immer nur 1 Jahr gearbeitet.
Ja, dann stimmt, natürlich
auch. Dann war ich weg, das stimmt. Ja. Nee, ganz klar Giovanni Trapattoni.
Ja, natürlich, den Trapp habe ich auch noch vergessen.
Weil er mir als älteren Spieler sehr viel Verantwortung übertragen hat und weil Trapp einfach, ich werde immer einen Satz, habe ich immer im Kopf von ihm. Die kleine Situation, Thomas, die kleine Situation entscheidet das Spiel. Was meint er? Eckbälle, Freistöße, Einwürfe. Also Standardsituation, heute noch. Das Wichtigste mit am Spiel, finde ich. Ich gehe mit Grausen manchmal aus dem Stadion und denke mir, wie kann man so verteidigen? Oder wie kann man, ein Eckball, wo du heutzutage hast, sind alle 11 Spieler sind im eigenen Strafraum, in der Box, wie es so schön heißt, ne? Im Strafraum sagen wir immer noch, ja. Und trotzdem kann der Gegner ein Tor erzielen. Obwohl, das ist, eigentlich ist das nicht mehr, obwohl heute nicht mehr 2 Leute am Innenpfosten, einer vorne, einer am hinteren Pfosten stehen. Du hast eigentlich Überzahl, numerische Überzahl und trotzdem passieren relativ viele Tore nach Standardsituationen, weil sie alle im Raum verteidigen und das meiner Ansicht nach einfach nicht gut war.
Ja, interessant, dass ich den auf der Liste vergessen habe, weil der ja auch alles gewonnen hat. Absolute Ikone. Ja.
Er hat immer gesagt, Thomas, wenn wir einen Freistoß gegen uns haben, du musst immer als Erster bei Oli Kahn sein, nicht der Stürmer. Du kennst ja dieses berühmte, der Torwart lässt den Ball nach vorne prallen, der Mittelstürmer ist da, Abstaubertor. Das war ja früher so bei uns so. Und er sagt immer, du musst immer als Erster bei Oli. Lauf vorher los, bevor der Stürmer los. Lauf einfach zu Oli. Und irgendwann hast du gesagt, aber du hast es im Unterbewusstsein abgespeichert und du bist dann einfach dahin gelaufen. Ja? Und es hat echt, wir haben relativ viel damit erreicht.
Jetzt wissen die Leute, die hier regelmäßig zuschauen, ich bin sehr italienaffin, weil ich da selber auch mal gelebt habe. Deswegen Trapattoni für mich auch eine absolute Ikone. Wie war es mit der Kommunikation? Ich meine, klar, wir kennen alle diese berühmte Rede, will ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Aber war es dann schwer auch oder war es im Training ein bisschen einfacher?
Erstmal hatten wir natürlich auch einen Dolmetscher dabei, das kommt dazu. Dann hatten wir auch Spieler, die in Italien waren, die in der Hand. Natürlich, meiner Ansicht nach war es oft auch Alibi für uns Spieler. Ne? Du hast immer gesagt, ja, ich tu mir leid, wenn dann Uli Hoeneß oder Karl-Heinz Rummenigge oder wer ankam, Franz. Ja, wir haben ihn nicht verstanden, ist doch klar. Hast immer gesagt, ich habe ihn nicht verstanden und so weiter. Also es war nicht so schwierig. Ich habe ihn immer gut verstanden. Wenn dir ein bisschen Mühe gegeben hast, hat das auch schon hingehauen. Es ist nicht so, dass er hat natürlich auch kein Englisch gesprochen, so wie es, glaube ich, heute oft in den Kabinen ja schon sein muss. Das muss man aber dazu sagen, aber es nur auf die Sprache zu schieben, nee, ist nur eine Ausrede.
Ja. Ja gut, das ist immer der einfachste Weg zu sagen, ich habe gar nicht verstanden, was der von mir wollte. Ne? Aber
genau.
Du bist, glaube ich, nicht so erfolgreich wie Giovanni Trapattoni, wenn du keine Ahnung von der Materie hast. Und das ist eine absolute Trainerlegende auch gewesen, gar keine Frage. Bevor wir zu den Hörerfragen kommen und dann in die Zielgerade dieser Sendung einbiegen, nochmal kurz der Hinweis, was könnt ihr tun, um dieses Format zu unterstützen? Folgt uns sehr, sehr gerne auf Social Media, zum Beispiel bei Instagram, schwarz-gelbe Runde, ganz simpel. Alle Infos gibt es auch unter schwarz-gelbe-runde.de. Ab morgen gibt es Merchandise. Das hat ein bisschen gedauert. Da musste das ein oder andere Design noch freigeschaltet werden. Und deswegen kommt das erst jetzt zu Jahresbeginn. Aber dafür umso mehr könnt ihr euch darauf freuen. Und ihr könnt uns unterstützen. Ihr findet Infos in den Shownotes oder auch auf der Internetseite. Auch das ist überhaupt gar kein Problem. Und nur, wer möchte. Und abonniert auf jeden Fall unseren YouTube-Kanal. Jeder Like tut gut. Jeder Kommentar ist wichtig. Aber wir starten jetzt durch mit den Hörerfragen. Und eben wurde ja schon zu Auxerre was gefragt. Ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen. Hätte die 89er-Mannschaft eine Chance gegen den heutigen BVB-Kader? Ja, also, wenn nicht hart gepfiffen wird vom Schiedsrichter, denke ich, habt da eine Chance. Ja. Du hast ja eben selber gesagt, die sind schnell heutzutage. Die sind wirklich schnell.
Ja, sind schnell. Also, ohne Absicherung könnten wir jetzt nicht spielen, ne? Aber wir haben noch mit Libero gespielt, die hatten ja eine Absicherung. Also das darf man nicht vergessen, das war sehr hilfreich zu unserer Zeit. Nein, wahrscheinlich nicht. Also was die Schnelligkeit und die Physis angeht, eher nicht. Aber wir hätten wahrscheinlich uns auch nicht so einfach ergeben, das muss ich ehrlich sagen. Wahrscheinlich wären 3 vom Platz geflogen, aber wir wären mit erhobenen Hauptes vom Platz gegangen.
Ich muss noch mal was fragen zu diesem 89er Pokalsieg. Den habe ich ja sozusagen knapp verpasst. Bin 80 geboren. Das heißt, mit 9 hat man das irgendwie ja gar nicht wahrgenommen. Und da war ich auch noch nicht so fußballinteressiert. Das hat ja bei mir erst mit der WM 90 dann angefangen. Ist das so ein Mythos, wie es von allen erzählt wird, die dabei gewesen sind? Dieses 89er Finale?
Mythos bezogen?
Ja, also die ganzen Umstände. Ich meine, natürlich hat sich dann auch in Europa oder gerade in Deutschland politisch viel getan. Dann hat Borussia Dortmund so ewig lange keinen Titel gewonnen. Dann die ganzen Chiquita-Bananen, die aufblasbaren da im Stadion. Für mich ist das ein absoluter Mythos. Und wenn es ein Spiel gäbe, was ich gerne im Stadion gesehen hätte, dann wäre es nicht irgendwie 97er Champions-League-Finale oder sowas, sondern es wäre dieses Spiel. Also du merkst, ja, dass für mich ist das was ganz Besonderes und ich habe es nicht gesehen.
Naja, nee, Moment. Für mich ist es auch was ganz Besonderes, weil du wirst ja immer gefragt, was war der schönste Titel und so weiter. Ich sage immer, der erste sowieso. Und unter diesen Umständen, die du gerade angesprochen hast, so, wir waren krasse Außenseiter, die Biene-Maja-Stutzen, wie wir immer noch liebevoll sagen, ne? Dieses Trikot. Ich habe das einzige Trikot, was ich übrigens noch habe, ist das. Das habe ich auch niemals hergegeben und auch verschenkt oder für einen guten Zweck hergegeben, weil ich immer gedacht habe, nee, das brauche ich und das möchte ich auch behalten. Das hat einen besonderen Stellenwert. Sowieso, weil ich war damals ja mit meinem Freund Nobby Dickel auf dem Zimmer zusammen. Wir haben die ganze Nacht diskutiert, ob Nobby spielen soll, weil sein Knie schon ziemlich lädiert war. Und er hat dann gespielt. Und ich habe ihm eigentlich den Pokalsieg mit zu verdanken oder wir alle, weil hätte er nicht gespielt und 2 Tore nicht gemacht, hätten wir es nicht geschafft. Und es war eigentlich klar, dass seine Karriere damit so gut wie vorbei ist, weil das Knie einfach kaputt war und noch kaputter gegangen ist in dem Spiel. Und eigentlich haben wir das Nobby alle zu verdanken. Vergisst man vielleicht oder wissen die meisten vielleicht auch nicht mehr. Du warst zu jung, hast du gerade zu Recht angesprochen. Aber auch das, wir waren 2 Stunden vorher im Stadion, ich weiß nicht, wir waren total nervös. Wir haben immer rausgeschaut, wir haben gar nicht gesagt, Mann, da kommen immer noch mehr. Also immer noch mehr Gelb-Schwarze jetzt, nicht Bremer, die haben uns nicht interessiert. Ne? Aber es war Wahnsinn, immer mehr. Und wir waren schon sehr, sehr nervös auch da. Ich weiß auch noch, ich war 2-3 Wochen vorher noch verletzt. Ich wusste auch nicht genau, wie gut ich drauf bin. Ich konnte zwar spielen, aber es waren da viele Fragezeichen. Dann dieses 0-1, der Favorit geht in Führung. Da denkst du, okay, scheiße. Und da waren wir echt noch ein bisschen beeindruckt, auch von der Riesenkulisse und von den ganzen BVB-Fans. Und dann haben wir uns dann irgendwann freigeschwommen. Dann bist du einfach in so einem Rausch. Und ja. Mhm. War natürlich einmalig, muss man echt sagen.
Du hast gerade dein Gespräch mit Norbert Dickel angesprochen, da in der Nacht. Musstest du den bremsen? Weil du hast gerade auch völlig zu Recht angesprochen, es war klar, spielt er, ist die Karriere vorbei. Ich meine, das ist ja ein Opfer, was man sozusagen bringt. Also als Mitspieler hast du wahrscheinlich gesagt, ja, geil, wenn der spielt, der ist wichtig für uns. Aber es ist schwierig.
Ja, absolut, absolut. Wir haben eigentlich gar nicht geschlafen die ganze Nacht, musst du dir vorstellen. Wir haben ja nur diskutiert. Ne? Ich meine auch, wenn ich mich richtig erinnere, das weiß auch keiner. Wir haben seinen Vertrauensarzt noch da reingeschmuggelt. Also damals war es noch so, es wurde ausgelost. Ich weiß nicht, das kannst du nicht mehr wissen, aber eine Mannschaft durfte in der Stadt übernachten sozusagen. Und eine musste in die Sportschule am Wannsee. Und wir hatten Wannsee gezogen.
Ja, tatsächlich, ja, das ist ja unglaublich.
Ja, das war doch so. Ich meine sogar, also in meinen kühnsten Erinnerungen kommt der Vertrauensarzt noch über den Wannsee gerudert sozusagen und wird hinten über den Rasen ins Trainingslager, in die Sportschule eingeschlossen. Nein, wir haben da wirklich lange diskutiert die ganze Nacht und eigentlich beide kaum geschlafen. Ich weiß gar nicht, wir waren so vor der Adrenalin, aber es war mir eigentlich klar, ich war mit Nobby ja die ganze Zeit auf einem Zimmer. Als ich zum BVB kam und kam er damals vom 1. FC Köln, das war so eine, ja, wie soll man sagen, so eine typische Begegnung oder so eine schicksalhafte Begegnung. Beim ersten Training hieß es dann, ja, zwei Mann, ein Ball. Ja, und auf einmal standen nur noch Nobby und ich da und dann dachte, ja, dann machen wir beide das mal, ne? Nehmen wir mal den Ball zusammen. Und letztendlich haben wir zusammen in Herdecke gewohnt, im selben Haus. Er oben, ich unten. Seine liebe Frau Annette hat immer für mich gekocht, hat sich um mich gekümmert. Und wir sind dann auch im Zimmer immer zusammen gewesen. Also wir waren dann echt ganz, ganz eng. Haben viel unternommen, haben viel nach Spielen bei ihm oben gegrillt auf der Dachterrasse, das weiß ich noch. Also das ist wirklich einer meiner besten Freunde. Und deswegen... Ja, war mir so eng, aber es war mir klar in dem Moment, der spielt. Dem kannst du auch erzählen, der wäre auch mit einem dicken Knie aufgelaufen oder was auch immer. Also das war für ihn wie für mich damals das Größte und deswegen war es eigentlich gar keine richtige Diskussion, sondern eher so ein bisschen, ja, ich glaube, die Nervosität einfach abzulecken.
Hast du nicht auch so ein dickes Eispack ums Knie gehabt nach dem EM-Halbfinale 96? Ich meine mich da an so ein Foto erinnern zu können.
Ja, ich beide Knie mit Eispacks, weil ich hatte im Spiel gegen Italien, hat mich Casagrande in der Luft absichtlich, wie ich behaupte, getroffen, dann wollte mich verletzen. Hat er auch geschafft. Und im Halbfinale ist mir dann, bin ich nochmal mit dem anderen Knie hängen geblieben. Bei einer Grätsche und dann war das auch noch dick. Aber es ging zumindest so, dass ich noch spielen konnte, das Finale noch spielen konnte. Aber nach dem Spiel habe ich gedacht, das geht gar nicht. Dann habe ich so Zink-Leim-Verbände 3 Tage bekommen. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die werden so zu Gips. Die werden so zu Gips, ne? Dann liegst du im Bett und liegst du so im Bett und kannst dich sowieso nicht bewegen. Das war herrlich, ja.
Ja, Wahnsinn, ne? Also 30 Jahre ist die Nummer her. Ja. Das mag man gar nicht glauben. Hier wird natürlich auch mal nach deinem Phantomtor gefragt, das schon länger her ist, 32 Jahre tatsächlich. Das war eine verrückte Nummer, also kann man nicht anders sagen.
Nee, 94 war das, 94.
Ja, genau, 94, ja, ja. Wie hast du das damals alles wahrgenommen? Auch und alle haben ja damals gesagt, war der Helmer der Betrüger. Da kann ich mich zumindest noch dran erinnern. Das musste er doch sehen, dass das Ding nicht drin war.
Ja, aber die Geschichte habe ich so oft erzählt, ich kann sie eigentlich nicht. Das ist das Einzige, was. Sie gehört dazu, sie ist auch nicht schön, aber ich kann sie einfach nicht mehr, ich kann sie eigentlich nicht mehr hören, wenn ich ehrlich bin mittlerweile. Also es war so, dass ich ein paar Sekunden nicht wusste, ob der Ball im Tor war oder nicht. Danach habe ich ihn dann, dass ich ihn danach dann neben gekickt habe, das wusste ich. Aber Andi Köpke lag hinter der Linie. Ich habe nicht reagiert, ich habe nicht im Schiedsrichter gesprochen. Mein Fehler, dann gab es schon Anstoß und dann ging es schon weiter. Und dann war meine Situation, das zu ändern, war einfach schon vorbei. Und in der Halbzeit haben sie es mir gezeigt, habe gesagt, natürlich ist es kein Tor. Aber ja.
Dann lass uns über dieses Kapitel schnell drüber fliegen.
Ja. Es ist unrühmlich. Also was soll ich machen? Ich meine, ich kann mich bei den Punkten nur entschuldigen und ja.
Hier wird nochmal gefragt, was ist für dich der Unterschied als Spieler zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund gewesen? Ich möchte aber zurückgehen. Der größere Schritt vielleicht war der von Arminia Bielefeld zu Borussia Dortmund, oder nicht?
Meine Karriere war geprägt, ich mach mal so ganz schnell, aber man muss auch ab und zu Glück haben im Fußball, ne? Oder überhaupt im Leben, glaube ich. Dass es jemand gibt, der dir eine Chance ermöglicht, ne? In deinem Beruf oder was du gerne machst, eben Fuß zu fassen. Und so war es damals ja auch. Arminia war in der zweiten, ist abgestiegen aus der ersten Liga, hatten wir ganz am Anfang. Ich konnte dann zweite Liga spielen. Das war gut, weil ich dadurch wirklich Spielpraxis gesammelt habe, 34 Spiele. Wir sind dann Vierter geworden, knapp nicht aufgestiegen und Borussia war damals in der Relegation gegen Fortuna Köln. Ich weiß nicht, ob du das...
Also natürlich mittlerweile weiß ich das alles, ja.
Ja, mittlerweile weißt du das. Und ich war damals bei der Bundeswehr und bin bei dem zweiten Spiel in Essen, war ich stationiert, in Essen-Kupferdreh, bin also von Bielefeld nach Essen gefahren, um in die Kaserne eigentlich zu wollen. Und da war das Spiel an dem Abend oder an dem Tag, ich weiß es nicht mehr, nachmittags, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, okay, gucke ich mal. Habe ich eine Stehplatzkarte mir gekauft. Stand direkt auf der Linie, wo Jürgen Wegmann dann das 3-1 so rein stolpert, sage ich mal, Gott sei Dank, aus BVB-Sicht. Ich war aber eigentlich für Fortuna Köln, weil ich mir dachte, wenn der BVB in die zweite Liga geht, ist das attraktiver, gegen die zu spielen, mit Arminia Bielefeld, als gegen Fortuna Köln. So. Ja, und zwei Wochen später, als sie es dann geschafft hatten, oder drei Wochen später, kam dann der Anruf von Reinhard Rauber. Wir würden uns gerne mal unterhalten und Gerd Niebaum damals. Ja. So bin ich dann zu Borussia gekommen.
Ja, Glück gehabt, dass es Jürgen Wegmann gibt. Dieses dieses Spiel, dann, ich glaube 8-0 ist das ausgegangen. Ich meine, das war ja dann nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Hier wird darum gebeten, dass du, weil du damals ja den Doppelpass da auch noch moderiert hast, dass du nochmal kurz zurückblickst auf die Zeit mit Lucien Favre. Denn du hast wohl damals im Februar 2020, Lucien Favre und Borussia Dortmund sehr geadelt. Und nach der Winterpause war das da ja nicht mehr ganz so. Ich meine, es wäre aber auch 2019 gewesen. Aber welche Erinnerung hast du da noch dran?
An den Doppelpass oder?
Ja, an diese Zeit, wo Borussia Dortmund mit Lucien Favre wirklich sehr kurz davor stand, mal wieder deutscher Meister zu werden. Also vielleicht war es eine konkrete Sendung. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, was der Hörer hier möchte.
Das kann ich ja auch nicht mehr sagen. Das weiß ich leider nicht mehr genau. Mhm. Aber ich habe mit Lucien mich abseits des Rases auch ganz gerne unterhalten und so. War ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Ich weiß aber nicht mehr, warum hat er es denn nicht geschafft damals? Irgendwas war da, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Tut mir leid, muss ich passen.
Ist kein Problem. Hier wird gefragt, wer ist denn anstrengender für dich im Dopa gewesen? Stefan Effenberg oder Alfred Draxler?
Das ist ein schwerer Vergleich auch, ne?
Ja, finde ich auch, ja.
Kommen ja aus zwei ganz anderen, ich habe mal mit Effe noch zusammengespielt, also von daher, den kenne ich natürlich viel, viel besser, aber nee, ich habe Stefan animiert, das auch zu machen als Experte und dann hat er sich da richtig reingefuchst und macht das richtig super jetzt. Ich habe mich sehr gefreut und er sagte immer, Mensch, Helmes, wenn wir eine Sendung zusammen machen, dann reden wir natürlich immer auf einer anderen Ebene und so weiter und so fort. Also nee, mit Stefan überhaupt nicht anstrengend, im Gegenteil. Und mit Alfred über die Jahre, nachdem ich nicht mehr Spieler war, eigentlich auch nicht. Ne? Weil ich dann auch ja auf der Ebene des Journalisten aus seiner Sicht so ein bisschen war und mit Alfred oft auch Diskussionen gehabt, oft auch Wetten inzwischen immer habe und mich inzwischen blendend mit ihm verstehe. Deswegen. Aber Alfred ist natürlich auch sehr, sehr speziell, ist aber auch sehr, sehr gut informiert. Das darf man auch nicht vergessen.
War Alfred Draxler damals Bayern-Reporter zu deiner aktiven Zeit?
Nein.
Ich konnte ihn da jetzt nicht eines Vereins irgendwie zuordnen, zumindest nicht, was die 90er angeht, aber ist natürlich sehr, sehr präsent. Hier gibt es noch eine Frage, die konkret mit dem Sportlichen zu tun hat. Oh, hier wird das Jadon Sancho-Ausleihe-Thema wieder aufgemacht, aber das ist ja fast noch schlimmer als das Phantomtor-Thema. Ja? Ja, also es wird hier jedes Jahr im Winter darüber diskutiert, ob man Jadon Sancho nicht zurückholen könnte. Eigentlich in jedem Transferfenster. Und ich finde, irgendwann muss es halt auch mal gut sein.
Da würde ich dich komplett unterstützen. Ja. Ich finde auch, das Thema würde ich gar nicht mehr aufmachen. Das kannst du vergessen. Nein.
Glaubst du, das ist einfach die Sehnsucht der Leute nach einer Zeit, wo es sportlich noch ein bisschen besser lief?
Ja. Das kann ich wiederum verstehen. Also diese Sehnsucht, ich glaube, die haben wir ja alle mal, ne? Oder in bestimmten Situationen oder für bestimmte Spieler oder Spiele und so weiter. Das absolut. Das kann ich. Die Sehnsucht ist absolut auch berechtigt. Aber ich glaube, dass es immer nie gut ist für einen Spieler. Und du siehst das auch bei verschiedenen anderen Sachen so. Ich mache mal ein ganz blödes Beispiel jetzt. Ich habe jetzt die nackte Kanone gesehen. Weil ich im Flieger war, weißt du? Das ist ein Abklatsch von dem, was ich damals erlebt habe. Und ich muss sagen, nee, musst du nicht machen. Weißt du? So. Es gibt einfach Sachen, die waren einmalig, die waren super. Die sollte man einfach so stehen lassen.
Ja, so kann man das, glaube ich, sehr, sehr gut zusammenfassen. Hier im Stadion wird oft diskutiert, übrigens, weil du eben ja gesagt hast, auf die Südtribüne zuzulaufen, ne, ist eine ganz große Nummer. You never walk alone. Jetzt möchten die Leute eventuell gerne eine neue Hymne haben, nämlich Leuchte auf, mein Stern Borussia. Ist da ganz, ganz groß im Rennen. Ist das etwas, was Spieler überhaupt beschäftigt? Wie da so das Rahmenprogramm ist? Weil wenn man dann ja irgendwie im Tunnel steht und hört You never walk alone, das ist ja schon eine große Nummer.
Naja, so ein Lied, man kann schon was, also das kann schon was mit dir machen. Ich sage jetzt mal was ganz Blödes, wahrscheinlich Banales, aber Nationalhymne, ne? Als sie gespielt wurde und ich stand auf dem Platz, war ich total ja, wie soll ich sagen, nochmal zusätzlich motiviert, weißt du? Das war für mich diese Anerkennung, Auszeichnung. Ich glaube, so eine Vereinshymne kann das auch schon bewirken, auf jeden Fall. Oder ein Lied, das eben nur für deinen Verein ist oder zu dir gehört. Und das kann dich nochmal zusätzlich stimulieren. Aber es ist jetzt nicht so kriegsentscheidend, sage ich mal. Bei Bayern war es auch so, dass wir sogar mal singen mussten, Stern des Südens und so weiter und so fort.
Ach du Scheiße. Ja,
dann,
hast du dich...
Hast du gemerkt, okay, so geil ist das Lied vielleicht doch nicht.
Ja, nee, das sowieso nicht. Nein. Aber weißt du, hast du nicht 94 auch mit den Village People noch ein Lied gesungen zur WM?
Ja, ja klar, Far Away
in America, ja.
In America oder sonst was. Ja, ich habe auch mal, wir waren auch mal, deswegen bin ich auch einmal bei Wetten, das auftreten, durfte ich einmal auftreten mit der Truppe. Ich habe da neulich das nochmal rausgeholt. Oh, gruselig, da habe ich als erster gerappt auch noch. Ich habe als erster gerappt, dann Lothar, ich weiß nicht mehr noch und so. Und so ganz, also, willst du nicht sehen. Aber sind halt so Kindheitsdinge, die man gemacht hat.
Also ich glaube, für 90 wurde mit Jürgen, Udo Jürgens, so heißt er natürlich. Wurde
ja, mit dem Brenner.
Mit dem Brenner. Ja, das ist natürlich dann ein Klassiker, aber ich glaube, es kommt auch immer drauf an, was dann passiert ist. Ne? Wahrscheinlich, ja, wenn du die WM 94 gewonnen hättest, hättest du gesagt, okay, das ist jetzt ein Lied, das höre ich rauf und runter. Ja,
aber, ja, aber da hast du vollkommen recht, weil 96, ne? Football is Coming Home, höre ich ja heute noch, ne? Weil das lief bei uns. Dann als Glücksbringer, es lief nur in der Abteilung der Physiotherapeuten, der Masseure und der Ärzte, lief immer, das war so die typische Kassette früher in so einem Riesending. Hier, wie hießen die Dinger da noch, weißt du, diese?
Ja, ich weiß, was du meinst. Ghetto Blaster.
Blaster, genau, dankeschön. Ja. Ne? Das war immer nur Reset, ne? Immer wieder, immer nur Football's Coming Home. Wir konnten, sie sind schon alle rausgegangen, wenn sie reinkamen und das Lied wieder gehört haben, aber das gehörte einfach dazu.
96, da waren so viele geile Spieler bei diesem Turnier, muss ich auch sagen. Also ich hab's halt mit den 90ern und ja, mir fehlen so ein bisschen, ich sag's immer wieder, die Ikonen im aktuellen Fußball. Zwei, drei Fragen machen wir noch, Thomas, denn du hast bestimmt auch noch zu tun. Ja, was nehmen wir denn mit rein? Und zwar, Sabitzer und Metscher sind verletzungsanfällig, Bellingham noch nicht angekommen, Özcan fehlt die Klasse. Warum hat man Großverkauf? Warum verhökert man alle Backups und verpflichtet nichts nach? Ich verstehe die Kaderplanung überhaupt nicht mehr. Verstehst du die Kaderplanung?
Gut, ja, gute Beispiele, die da angeführt wurden, ne? Muss man schon sagen. Also ja, da hapert sicherlich ein bisschen bei der Borussia oder ein bisschen mehr sogar. Warum ihn abgegeben hat, ich habe das Gefühl gehabt, er wollte jetzt auch, ne? Er hat ein bisschen Druck gemacht. Ne?
Ja, er will das auch zur WM.
Kann ich verstehen, also aus Spielersicht, ne? Er wird ja auch merken, wie das Standing dann ist, weißt du. Du merkst ja auch, wer kommt dann rein, wenn der eine, der vielleicht, wenn Metscher jetzt nicht kann, wer spielt dann? Spiel ich dann? Oder also er wird da schon, dafür ist er erfahren genug auch, glaube ich, hat genug mitgemacht, das gemerkt haben. Und ich glaube, dass es dann auch der Wunsch von ihm war, ne, vielleicht zu gehen.
Ja.
Und man sieht aber auch daran, wenn man ihn gehen lässt, wie gerade die Fans schon beschreiben, dann hat er die Wertschätzung auch sicherlich nicht im Trainerteam, aus meiner Sicht.
Ja, also die Zeit von Pascal Groß bei Borussia Dortmund war mehr oder weniger abgelaufen, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber jetzt füllen sie das wahrscheinlich mit einem Spieler aus der U23 beziehungsweise gefühlt ja noch U19 auf. Mal gucken, wie viel Einsatzzeit der bekommt. Und da der BVB tatsächlich nicht so viele Verletzte hat, bin ich optimistisch, dass das funktioniert. Und vielleicht kann Bellingham dann auch ein bisschen mehr reinrutschen in diese Rolle, weil da muss schon noch was kommen.
Ja. Er ist noch ein sehr junger Spieler. Ich weiß nicht, ob er die Fähigkeiten hat, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich bin... Ja, auch wenn er von meinem alten Verein Sunderland gekommen ist, wo ich immer noch immer mitfiebere, aber ich weiß nicht, ob die Hypotheke nicht auch sowieso viel zu groß ist, viel zu groß von Anfang an war für ihn. Ne? Also mit seinem Bruder natürlich immer verglichen wird. Er hat mich bisher nicht überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, die wenigsten mal gucken. Man soll ja immer eine Saison Zeit lassen und dann mal überlegen, ob es dann irgendwie besser funktioniert. Mal gucken, hier ist noch einer. Eine weitere Frage.
Naja, aber du siehst vielleicht noch den Vater natürlich. Entschuldigung, dann kommt natürlich der Vater da ins Spiel, dieses, weißt du, und diese ganze Unruhe und so weiter und so fort. Das hilft ja weder dem einen, weder dem Verein noch dem Spieler auch. Da siehst du ja, dass die Unzufriedenheit schon und die Erwartungshaltung auch auf allen Seiten sehr hoch war.
Ja, vielleicht auch beim Vater viel zu hoch.
Ja, sag ich. Genau.
Also, das ist gut, dass du das nochmal anführst, weil ich glaube, dass ja, wenn da schon so viel Druck sozusagen gemacht wird, ja, dann tut das vielleicht auch dem Spieler generell nicht gut. Und sein Bruder ist auch eine andere Art Spieler. Ja, der ging dann auch mal ins Dribbling, war offensiv, ist er viel, viel präsenter. Ja, und wenn du dann selber zum Beispiel keine Tore schießt, sondern deine Stärken im Zweikampf hast, dann stichst du auch nicht so leicht heraus.
Du, den muss man dem Vater wieder mal klar machen, dass Borussia Dortmund der eigentlich jetzt irgend so ein Hinterwäldverein ist, weißt du, was ich meine? Und eine Mannschaft ist, ne? Also da muss dann auch von seinem Jungen dann entsprechend auf die Leistung kommen.
Vorletzte Frage: Spielergehälter sind explodiert. Du hast das ja eben auch so ein bisschen angedeutet. Wäre ein Salary Cap wie in den USA in Europa denkbar und realisierbar? Realisierbar könnte wegen des EU-Rechts nicht möglich sein, gehe ich mal schwer von aus. Denkbar dementsprechend halt auch nicht.
Genau. Damit hast du die Frage an sich schon
beantwortet. Sehr, sehr gerne. Ja, hab ich gerne gemacht. Überhaupt gar kein Problem. Aber eine letzte musst du noch beantworten. Und zwar, wo landet der BVB am Ende der Saison in der Bundesliga? Und wie weit geht's noch in der Champions League? Was traust du dem BVB vor allem international zu?
Also erstmal hoffe ich, dass sie in der Champions League und die Möglichkeit haben sie, wirklich unter die ersten acht auch kommen. Ja, es ist sehr schwer. Aber ich glaube, in Tottenham, warum sollst du da nicht eine Chance haben? Die sind auch nicht so gut unterwegs im Moment. Also von daher, und dann gegen Inter, vielleicht komme ich sogar vorbei, habe ich mir überlegt. Das wäre schon mal ein cooles Spiel auf jeden Fall.
Absolut.
Wenn das so eine Art Endspiel ist. Also Champions League gefallen sie mir echt gut bisher, muss ich ganz klar sagen. Aber das ist dann ja wie immer, ne? Wenn es im Frühjahr um alles geht, die K.O.-Phase, das weiß man nicht. Aber ich glaube, dass sie bisher eine gute Rolle spielen. Und wenn sie diese Form da halten können, dass sie dann auch, hoffentlich relativ weit kommen.
Ja, ich bin eigentlich optimistisch, was das angeht. Bundesliga ist zweiter Platz, das Logische fast schon.
Ja, muss das Ziel sein, denke ich. Ne? Ja, nachdem du, also Bayern, wie gesagt, außen vor, das haben wir schon diskutiert, aber ich glaube, dass von den anderen Mannschaften, dann sollte der BVB den Anspruch haben, jetzt Zweiter zu werden. Einfach da zu bleiben im Prinzip. Leipzig macht das sicherlich sehr, sehr gut, aber es ist ja keine Mannschaft, die sonst von denen, die möglicherweise Zweiter werden können, die auch konstant genug sind. Also da kann der BVB oder das muss der BVB. Das können sie gut schaffen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Du musst noch 2-3 Sekunden nach dem Ende der Aufnahme drinbleiben, damit das alles hier technisch funktioniert. Das wollte ich dir noch kurz mit auf den Weg geben. Möchte mich herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sage das immer wieder zu meinen Gästen, weil das nicht selbstverständlich ist, denn man hat ja auch ein bisschen was zu tun. Was steht für dich in dieser Woche noch auf dem Programm?
Erstmal wieder, ich bin aus dem Urlaub, wie gesagt, wiedergekommen. Ich muss mich erstmal wieder ein bisschen akklimatisieren. aber diese Woche noch nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also obwohl die Bundesliga geht ja schon wieder los am Wochenende, aber wir haben in 10 Tagen ist erst wieder Doppelpass on Tour. Ja, der eine oder andere Termin, aber eher privater Natur. Alles entspannt.
Weißt du, in welcher Location in Dortmund ihr seid und ob es noch Tickets gibt?
Nee, weiß ich leider nicht jetzt.
Ja, mach ich dann aber irgendwie ein kleines Video zu oder so.
Wäre schön, wenn du dann auch ein bisschen genau was machen kannst.
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Da wir müssen immer gucken, wie wir das parallel machen, ob wir da irgendwas zeigen dürfen. Das weiß ich aber noch nicht. Leider, sonst hätte ich ja schon gesagt.
Ja, also Doppelpass on Tour kann ja auch jeder gerne googeln. Da findet ihr dann auf jeden Fall alles zu den Tickets und zu den Locations. Aber ihr seid demnächst hier in NRW unterwegs. Ja. Thomas, nochmal herzlichen Dank für deine Zeit, dass du mit dabei gewesen bist. Nochmal der Hinweis, falls ihr möchtet, weitere Infos gibt es zum Beispiel bei Instagram schwarzgelberunde, schwarzgelberunde.de. Ihr könnt vorbeischauen, auch bei YouTube. Da seht ihr das Ganze ja hier als Video. Ihr könnt es hören, ihr könnt anderen davon erzählen und ihr könnt es unterstützen, zum Beispiel per PayPal. Das ist eine Möglichkeit. Oder ihr schaut einfach, wie gesagt, auf schwarzgelberunde.de vorbei. Da gibt es alle Infos und ab morgen dann auch Merchandise. Ich hoffe, das funktioniert auch wie geplant. Euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.